Meine Damen und Herren, wir begrüßen jetzt unseren Kuratorenvorsitzenden Alexander Otto. Er hat in Harvard studiert, war lange in Amerika beruflich tätig, wurde dann im Jahr 2000 Vorsitzender der Geschäftsführung der ICE. Herr Otto steht mit seinem vielseitigen Engagement in der Tradition der Familie Otto, seines Vaters, aber auch seines Bruders, der sich ja mit seinen Stiftungen im Umweltbereich ganz besonders engagiert. Herr Alexander Otto hat die Stiftung Lebendige Stadt und auch noch viele weitere gemeinnützige Initiativen initiiert. Er ist auch Vorsitzender des Urban Land Instituts in Europe und hat auch Deutschland mit aufgebaut. Dort befinden sich zahlreiche städtische und Immobilienvertreter und befassen sich ebenfalls mit nachhaltiger Stadtplanung. Herr Otto, ich freue mich, dass Sie da sind und jetzt uns einführen werden in den Kongress.
Sehr geehrter Herr Staatsminister, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie hier sehr herzlich zum 8. Kongress der Stiftung Lebendige Stadt begrüßen. Und ich denke, wir tagen in einem ganz besonderen Jahr für die Städte. Denn wenn man den Statistiken glauben darf, leben seit diesem Jahr auf unserem Planeten erstmals mehr Menschen in den Städten als auf dem Land. Und diese Verstädterung wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter deutlich zunehmen. Ich glaube, Herr Dr. Töpfer, Sie haben es mit eigenen Augen in Ihrer Zeit in Nairobi gesehen. Zwischen 1998 und 2006 nahm dort die Bevölkerung um ein Drittel zu. Von 2 Millionen auf 2,7 Millionen Menschen und davon leben 60% der Menschen ins Land. Das zeigt, dass die weltweiten Probleme der Verstädterung ganz andere sind als die, mit denen wir uns hier in Europa auseinandersetzen müssen. Ich glaube, es stimmt, dass die Probleme mancher europäischen Bürgermeister so mancher afrikanischer, asiatischer oder südamerikanischer Bürgermeister sehr gerne haben würde. Trotzdem müssen die europäischen Politiker die Probleme ihrer Städte mit viel Ideen und neuem Engagement lösen. Das erwarten natürlich auch die Bürger von den Politikern. Und ich glaube, auch als europäische Stadt müssen wir ganz besondere Verantwortung übernehmen. Denn die Statistiken zeigen es deutlich. Nach Aussagen der UN-Habitat werden in Städten rund 80% der klimawirksamen Treibhausgase emittiert, obwohl sie nur ca. 0,4% der Flächen dieser Erde ausmachen. Wo, wenn nicht hier, in den europäischen Städten kann folglich der Kampf gegen den Klimawandel aufgenommen werden? Wo, wenn nicht hier, können Innovationen entwickelt werden, die später weltweit zum Einsatz kommen? Und wo, wenn nicht hier, können internationale Vorbilder für andere Städte entstehen? Es ist sicherlich kein Zufall, dass europäische Architekten Städte in Asien planen und dass in den USA immer noch Stadtquartiere nach europäischem Vorbild entstehen. Europa ist mit dem Vorderen Orient zusammen die Geburtsstätte der modernen Stadt. Und hier hat man ja über Jahrtausende Erfahrungen damit gesammelt, wie Menschen auf engem Raum optimal miteinander leben können. In allen praktischen Fragen hat man Grundlagen geschaffen, von der Kanalisation bis zur Demokratie. Meine Damen und Herren, wir wollen und werden heute und morgen weder die Kanalisation noch die Demokratie neu erfinden. Aber wir wollen dazu beitragen, dass sich führende Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung darüber austauschen, wie wir Städte klimaneutraler, grüner und gleichzeitig attraktiver für die Bürgerinnen und Bürger machen können. Und das ist ja gerade die wichtige Herausforderung, vor der wir stehen. Wie können wir die Städte nachhaltig so weiterentwickeln, dass wirtschaftliche Prosperität und individuelle Freiheit nicht zulasten des Weltklimas gehen, sondern der Umwelt- und Klimaschutz sich sogar noch positiv auf Lebensqualität und Wirtschaftskraft auswirkt? Wie man das nicht macht, glaube ich, haben wir alle im letzten Monat in Peking gesehen, während der Olympischen Spiele. Denn wenn man eben mal Teile der Fabriken stilllegt oder die Hälfte der Autoflotte stilllegt, damit greift man nicht nur negativ in die individuelle Freiheit ein, sondern bewirkt auch sehr wenig für den Umweltschutz, zumindest nicht nachhaltig. Aber ich glaube, auch in Deutschland haben wir manchmal das Problem noch nicht so richtig erkannt. Und ich glaube, dass die lange Diskussion um die Pendlerpauschale auch durchaus noch zeigt, dass wir hier diese Probleme nicht ganz verstanden haben. Denn weshalb man durch eine Subventionierung der Mobilität die Zersiedlung der Städte weiter fördern soll, das erschließt sich mir persönlich jedenfalls nicht. Meine Damen und Herren, manche von Ihnen werden sich vor diesem Hintergrund nun vielleicht fragen, ob wir in diesem Jahr den Tagungsort wirklich so klug gewählt haben. Ein Kongress zum Klimaschutz, ausgerechnet in einer Automobilfabrik, das erscheint auf den ersten Blick wenig passend. Und dann noch eine Fabrik, in der nicht etwa ein Solarauto produziert wird, sondern eine Oberklasse-Limousine mit entsprechend starken Motoren. Meine Damen und Herren, ich könnte Ihnen nun erzählen, dass der Phaeton schon seit längerer Zeit mit Motoren verkauft werden, die als erster der Oberklasse die Abgasnorm Euro 5 erfüllt. Aber das möchte ich nicht tun, davon verstehe ich deutlich zu wenig. Und Herr Dr. Hackenberg, der den VW-Vorstand vertritt, wird ja heute Abend und morgen zu uns sicherlich auch darüber sprechen. Uns ging es, und Herr Dr. Hackenberg möge uns das verzeihen, bei der Auswahl des Tagungsortes gar nicht so sehr um das Produkt, das hier entsteht, sondern um das Gebäude und um die Stadt Dresden. Denn die gläserne Manufaktur verkörpert geradezu ideal unsere drei Kongressthemen. Mitten im großen Garten gelegen, zeigt die gläserne Manufaktur, wie man Grün und Industrie harmonisch miteinander verbinden kann, und das alles mitten in der Stadt Dresden. Ein Blick hier durch die Glasscheiben macht deutlich, welche enorme Lebensqualität heute selbst industrielle Arbeitsplätze bieten können. Und die Cargo Tram, die einige von Ihnen vielleicht schon gesehen haben, sorgt für eine umweltfreundliche Anlieferung der meisten Autoteile. Wir haben uns aber auch noch aus einem zweiten Grund ganz bewusst für ein Gebäude entschieden, in dem Autos produziert werden, denn wir sind der Überzeugung, dass die bisherige Klimaschutzdebatte häufig am Kern des Problems vorbeigeht. Allzu oft wird in Deutschland die Klimaschutzdebatte lediglich auf das Thema Verkehr reduziert. Tempo 100, ja oder nein, das 3-Liter-Auto, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, das sind sicherlich ganz wichtige Themen für uns. Aber viel zu selten wird einmal die Struktur des Energieverbrauches in Deutschland analysiert, um daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Wer sich die Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen ansieht, stellt schnell fest, dass Verkehr, Industrie und Haushalte mit jeweils 28% am gleichen Anteil am Energieverbrauch haben. 3/4 des Haushaltsverbrauches entfallen dabei auf Raumwärme. Zusammen mit Warmwasser sind es sogar über 90%. Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wo erhebliche Potenziale zur Energieeinsparung in Deutschland liegen. Und die Politik hat diese Potenziale auch bereits klar erkannt. Allein zwischen 2005 und 2007 wurden aus Bundesmitteln 290.000 Wohnungen energetisch saniert bzw. energiesparend neu errichtet. Der CO2-Ausstoß wird dadurch jährlich um über 2 Millionen Tonnen verringert. Das ist gleichbedeutend mit der Stilllegung ca. 1 Million Mittelklasseautos. Und vor einem Monat hat unser langjähriges Kuratoriumsmitglied Wolfgang Tiefensee, der Verkehrsminister, bekannt gegeben, dass aufgrund der hohen Nachfrage die Mittel in diesem Programm noch einmal um 500 Millionen aufgestockt werden. Wer nun jedoch glaubt, mit den Förderprogrammen seien alle Probleme gelöst, der irrt. Erfahrungen großer Wohnungsunternehmen zeigen beispielsweise, dass der Verbrauch in Passivwohnungen und Niedrigenergiewohnungen häufig nur geringfügig unter unsanierten oder normal sanierten Wohnungen liegen, weil sich die Menschen oft nicht an die veränderten Wohnbedingungen anpassen wollen oder können. Eine Mehrfachverglasung hilft sehr wenig, wenn die Menschen bei offenem Fenster schlafen wollen. Auch der theoretisch fehlende Heizbedarf in Passivhäusern hilft wenig, wenn die Menschen ganz einfach praktisch frieren und sich elektrische Heizlüfter anschaffen. Und der Verband privater Bauherren hat gerade erst eine Studie veröffentlicht, wonach sich viele Energiesparhäuser bei genauerer Überprüfung als Mogelpackung herausstellen. Denn viele Bauunternehmen nutzen dort billige, unzureichende Dämmmaterialien Und ich glaube, dass hier einfach eine ganze Menge Aufklärungsbedarf noch besteht, um zweifellos vorhandene Potenziale im Neubau und in der Sanierung in voller Breite nutzen zu können. Ein weiteres großes Thema, das uns hier beschäftigen wird, ist der Denkmalschutz. In Hamburg verschwinden ganze Backsteinsiedlungen hinter Dämmmaterial und es gibt bereits große Diskussionen, wie das Gesicht der Städte verändert. Noch viel größer sind sicherlich die Schwierigkeiten beim Jugendstil. Nicht zuletzt ist es für Wohnungsbaugesellschaften, andere Investoren, derzeit oft noch wenig attraktiv, in Energiesparmaßnahmen zu investieren, wenn die Kosten beim Eigentümer hängen bleiben und nur der Mieter von geringeren Nebenkosten profitiert. Ich freue mich deshalb, dass wir heute die Gelegenheit haben, dieses Thema einmal aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und innovative Lösungsansätze zu diskutieren. Besonders gespannt bin ich darauf, liebe Frau Professorin Thalgott, auf Ihren Vortrag, denn Sie haben einmal sehr eingehend analysiert, was die ja bereits sehr umfangreichen Wohnungssanierungsprogramme bisher in den letzten Jahrzehnten zum Klimaschutz beigetragen haben. Wir hatten ja auch bereits in unserem Stiftungsrat eine sehr spannende Diskussion zu diesem Thema. Meine Damen und Herren, ich hatte es bereits gesagt hier, dass wir uns den Ort dieses Kongresses sehr genau ausgewählt haben. Wir haben uns auch die Stadt sehr bewusst ausgewählt. Und wer gestern Abend mit im Schloss oder in der Semperoper war, wer schon einmal an einem lauen Sommerabend über den Neumarkt und die Brühlschen Terrassen geschlendert ist, wer die Neustadt kennt und vielleicht schon einmal von den Albrechtsschlössern einen Blick auf die Elbe geworfen hat, der wird schnell bestätigen, dass Dresden eine außerordentlich hohe Lebensqualität hat. Das war nicht immer so. Noch vor 10 Jahren wirkte die Dresdner Innenstadt in vielen Teilen leer und weit. Heute ist Dresden, wie wir auch an den Anmeldezahlen zu unserem Kongress sehen, dank erheblicher Anstrengungen wieder eine hochattraktive Destination. Im Manager-Magazin erreichte Dresden vor wenigen Monaten im Trendranking der deutschen Städte sogar Platz 1. Und erst wenige Tage alt ist eine weitere Spitzenplatzierung der Stadt. Platz 1 im Dynamic-Ranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Offensichtlich passiert in Dresden eine ganze Menge. Ich gratuliere den Dresdnern und ihrer neuen Oberbürgermeisterin zu dieser Stadt und freue mich, dass wir hier Gast sein dürfen. Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich ganz kurz noch mal auf einen Auszug unserer Stiftungsaktivitäten dieses Jahres eingehen. Und da spielten unsere Kongressthemen Klimaschutz, Grün und Lebensqualität auch eine sehr große Rolle. Zum Thema Klimaschutz haben wir zusammen mit der Firma Philips alle Städte aufgerufen, sich um die Erstellung eines Energiesparprogrammes für die Beleuchtung ihrer Rathäuser zu bewerben. Gerade Rathäuser müssen hier nicht nur für andere Verwaltungsgebäude, sondern sicherlich auch für die Bürgerinnen und Bürger ein Vorbild sein. Denn wie kann man aufrufen zu mehr Energiesparmaßnahmen, wenn die Städte nicht selber anfangen in ihren eigenen Rathäusern? Wir haben uns daher entschlossen, die Umsetzung in 2 Rathäusern finanziell zu unterstützen. Wir hatten über 80 Bewerbungen für diese Förderung und haben, glaube ich, 2 sehr interessante Preise, die wir vergeben können, und wir werden heute Abend bei unserem Galaabend diese beiden Förderpreise vergeben an die Städte, die sich ganz besonders bemüht haben im Rahmen dieses Programms und wo auch besonderes Potenzial besteht, den Energieausstoß, den Energieverbrauch in den Rathäusern zu reduzieren. Zum Thema Grün fördern wir derzeit 2 sehr spannende Projekte. Zum einen, Herr Dr. Reiniger, haben wir ein großes Projekt in Essen. Wir spenden über 19.000 Bäume und Setzlinge für den neuen Krupp-Park in Essen. Das ist ein Projekt, das uns von Anfang an sehr beeindruckt hat, denn dieser Park entsteht auf einer Industriebrache direkt neben dem neu entwickelten Headquarter von ThyssenKrupp. Und dieser Park liegt auch direkt neben dem Stadtteil Altendorf, ein sehr dicht bevölkerter Stadtteil, und er bietet damit zukünftig eine sehr wichtige Erholungsfläche und eine Grünschneise inmitten der Essener Innenstadt. Ich glaube, dies wird gerade in den Sommermonaten den Einwohnern dieser Stadtteile sehr zugutekommen in Essen, und dieser Park hat einen sehr interessanten Aufbau. Er bietet ja wirklich für alle Klassen dieser Bevölkerung eine attraktive Erholungsfläche, von jungen Menschen, den Joggern, den Mitarbeitern von ThyssenKrupp bis zu älteren Menschen und Kindern, denn hier entstanden auch sehr interessante Spielflächen, teilweise von den Bürgerinnen und Bürgern, sogar von den Kindern mitgestaltet im Rahmen einer speziellen Initiative Heimatgefühle. Ja, wichtig ist es eben, dass dieser Grundgedanke, dass man die Menschen einbinden muss, wenn man später auch dieser Park erfolgreich sein will, wenn er gut genutzt sein will. Und ich glaube, das ist hier besonders gut gelungen bei diesem Projekt in Essen, das wir sehr gerne fördern. Und wir freuen uns hier bald auf die erste Pflanzsetzung. Die Erdarbeiten sind schon sehr weit vorangeschritten und die Bepflanzung beginnt bereits diesen Herbst. Ein zweites Projekt befasst sich zunächst deutlich theoretischer mit der strategischen Ausdehnung des Grüngürtels rund um Köln. Dabei geht es um die Konzeption neuer Waldnutzungen für die Zukunft. Im Rahmen der Regionale 2010 sollen die Kölner Grünringe mit neu angelegten städtischen Grün- und Waldflächen an das Kölner Umland angebunden werden. Hierzu fanden inzwischen mehrere Expertenworkshops zum Thema Waldnutzung statt. Ziel ist die Entwicklung einer Strategie für ein Moderationsverfahren zur Realisierung von Waldprojekten bei einer exemplarischen Dokumentation für Städte zur Vorgehensweise bei der Sicherung und der Entwicklung von Freiflächen. Unser Vorstandsmitglied, Herr Professor Machule, hat die Workshops intensiv begleitet und steht Ihnen sicher bei Interesse gern für weitere Fragen zur Verfügung. Neben den Grünprojekten steht auch das dritte Thema Lebensqualität in unserer Stiftungsarbeit sehr stark im Vordergrund. Wir fördern hier im Moment zwei besondere Projekte. Im Rahmen unseres jährlichen Stiftungspreises haben wir diesmal nach Europas schönstem Wochenmarkt gesucht. Denn gerade Wochenmärkte sind ein beliebtes und erfolgreiches Konzept, um Innenstädte und Stadtteile zu beleben. Aber leider rutschen oft diese Wochenmärkte immer mehr zu Secondhand-Flohmärkten ab, die sich eher negativ auf ihr Umfeld auswirken. Für uns Grund genug, einmal der Frage nachzugehen, was wirklich einen attraktiven Wochenmarkt ausmacht. Insgesamt sind 103 Bewerbungen eingegangen und die Jury wird am 16. Oktober tagen und am 27. November werden wir in Dortmund auf Einladung von Oberbürgermeister Dr. Langemeier die Sieger auszeichnen. Falls Sie Interesse an den Ergebnissen unserer Stiftungspreise haben, lade ich Sie ein, einmal auf unserer Homepage nachzuschauen, wo alle Stiftungspreise der Stiftung sehr ausführlich dokumentiert sind. Und ein weiteres Projekt, das wir in diesem Jahr fördern, das befasst sich mit dem Thema Illumination. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns bei dieser Stiftung Lebendige Stadt schon sehr intensiv befasst haben. Angefangen und ausgehend von der Illumination der Speicherstadt, der historischen Speicherstadt in Hamburg, bis hin zur Illumination des Kölner Rheinufers. Diese Illumination hat den Weltlichtpreis gewonnen. In Düsseldorf haben wir uns dann mal einem ganz anderen Thema gewidmet. Und zwar haben wir versucht, den Eisenbahnunterführungen durch eine geschickte Beleuchtung ihren Schrecken zu nehmen und damit ihre Barrierewirkung im Stadtbild zu reduzieren. Und immer häufiger wird unser Vorstand um Rat gefragt, wenn es um die Beleuchtung wichtiger Gebäude geht. Eine Illumination, das heißt nicht, dass wir Gebäude in gleißend helles Licht tauchen wollen, sondern mit einem Spiel aus Licht und Dunkelheit bewusst einzelne architektonische Akzente und Elemente herausarbeiten wollen und innovative Leuchtensysteme einbauen wollen mit einem minimalen Energieeinsatz, womit sich der Kreis zum Klimaschutz wieder schließt. Ein Highlight auch für unsere Stiftung war sicherlich im Sommer 2006 die temporäre Illumination des Reichstags zur Fußball-WM. Viele Bürger haben sich damals gewünscht, dass aus der temporären Illumination eines Tages eine dauerhafte wird. Und ich freue mich, dass dieses Ziel nun in greifbarer Nähe ist. Zusammen mit der Stiftung Zukunft Berlin und der Sparkassenfinanzgruppe schenken wir der Bundesrepublik Deutschland zu ihrem 60. Geburtstag die dauerhafte Illumination des Reichstagsgebäudes. Das Projekt wird vom Ältestenrat des Bundestages und ganz besonders vom Bundesratspräsident Professor Norbert Lammert unterstützt. Die Einweihung soll am Vorabend der Bundespräsidentenwahl am 22. Mai nach Einbruch der Dunkelheit stattfinden. Meine Damen und Herren, ich lade Sie heute schon herzlich nach Dortmund zur Stiftungspreisverleihung und nach Berlin zur Eröffnung und Einweihung der Reichstagsillumination ein. Aber zunächst freue ich mich auf anderthalb spannende Tage mit Ihnen, auf einen intensiven Austausch mit Ihnen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele Anregungen mit nach Hause mitnehmen können, viele interessante Gespräche haben werden und selbstverständlich auch ein wenig Spaß haben werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.